Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen hier im Fever Pitch Podcast und heute machen wir mal eine Sonderausgabe. Wir unterhalten uns über Torhüter. Ja, über Torhüter. Und da spricht jemand, der in der Bezirksliga sehr erfolgreich war. Ich habe nie vergessen, dass ich mit dem FC 13 Rötchen den SV Rott im Lokalderby mal 2-1 besiegt habe. Spiel meines Lebens. Ich habe kurz danach auch aufgehört. Kann man fast so sagen. Bin aber heute Vater eines sehr erfolgreichen Jugendtorwarts. Aber Torhüter, Torhüter, Torhüter. Und wenn man jetzt mal schaut, wer soll in der Nationalmannschaft spielen, nämlich bei der WM, Oliver Baumann, ja, ein Methusalem unter den Torhütern. Und dann guckt man sich die Ersatzleute an und findet wenig Junge. Und woran liegt das eigentlich? Ist Obig schon soweit? Der Jonas Obig vom FC Bayern? Man weiß es nicht. Und deswegen habe ich mir jemanden hier in den Podcast geholt, der Ahnung hat. Er trainiert nicht nur Torhüter, sondern vor allem die ganz Jungen und sieht die Talente, hat einen Blick auf die Talente in Deutschland. Hallo Sebastian Wagner.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier dabei zu sein. Und ja, ich glaube, da haben wir uns ein ganz spannendes Thema ausgesucht mit den Torhütern.
Ja, jetzt erklär mal ganz kurz, wer du bist. Du bist bei RB Leipzig, aber hast eine Vergangenheit in Ostnordrhein-Westfalen.
Genau, also um genau zu sein, bin ich bei RB Soccer als nebenberuflicher Torwart-Scout angestellt und sichte dort halt alles, was mit dem Torwartspiel zu tun hat, von den Nachwuchstorhütern, teilweise auch die Profi-Torhüter, Torwarttrainer und natürlich auch Dinge, die das Torwartspiel halt einfach beeinflussen. Weil gerade im Nachwuchs geht es ja nicht darum, immer denjenigen herauszufinden, der jetzt gerade am leistungsstärksten ist, sondern vor allen Dingen das Potenzial zu erkennen von dem, der dann halt eben, wenn er dann im Profibereich oder halt eben Seniorenbereich ankommen kann, eben Top-Leistungen abrufen kann. Und da ist das Scouten schon sehr unterschiedlich, was im Nachwuchsbereich passiert, zu dem, was im Profibereich passiert. Und ich finde aber persönlich, dass diese Grundlage halt vor allen Dingen im Kinder- und Jugendfußball gelegt wird. Und da müssen wir halt schon diese Fantasien entwickeln. Was braucht der Torhüter
Sebastian,
vielleicht
Sebastian, das Lustige an dem Podcast ist, dass es ein Dialog ist und kein Monolog. Das gehört mit dazu. Wir waren uns aber stehen geblieben, was dich prädestiniert, im Torwartbereich zu arbeiten. Ich habe gesagt, du hast Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, du gehörst zu den wenigen, die sowohl was Gelbes als auch was Blaues in der Vergangenheit haben und wenn man ganz genau nimmt, sogar etwas Rotes. Wo hast du schon gearbeitet?
Genau, ich habe im Nachwuchsbereich vom FC Schalke 04 als Torwarttrainer gearbeitet und bei Borussia Dortmund später im Torwartbereich, habe dort auf Schalke die Torhüter im Bereich U9 bis U12 trainiert und beim BVB die Torhüter von der U9 bis zur U13. Und ich habe auch eine Vergangenheit aus Köln. Ich war mal eine Zeit lang dort Trainingstorhüter im Nachwuchsbereich, habe dort einige Trainingseinheiten mitmachen dürfen und bin dort auch geboren und komme da gebürtig her.
Ja, und ich habe dich hier eingeladen in den Podcast, weil du ein Buch herausgebracht hast über Torwarttraining mit Kindern. Warum hast du es geschrieben, das Buch? Und wie heißt es? Wo kann man es kaufen?
Also man kann es überall kaufen, da wo es Bücher gibt. Also du kannst es schon bei Amazon bestellen, du kannst es bei bei allen gängigen Buchhandlungen, Thalia unter anderem schon bestellen. Dort findet man es, wenn man es den Titel eingibt. Der Titel ist recht einfach gehalten, damit es auch jeder finden kann. Torwarttraining für Kinder. Und die Idee war halt einfach etwas zu erschaffen, womit man sich halt neue Einflüsse holen kann. Also es gibt viele Bücher, die sich mit Torwarttraining beschäftigen und die halt sich vor allen Dingen mit den Techniken beschäftigen. Mir ging es darum, im Buch auch vor allen Dingen den taktischen Bereich des Torwartspiels zu beleuchten und halt eben halt auch die Kommunikation des Trainers mit den Torhütern. Und auch wenn du dich jetzt wahrscheinlich fragst, wie geht das in einem Buch, wie kann man das halt eben darstellen? Das Buch ist halt eben besteht nicht nur aus Text, sondern es ist ein interaktives Buch. Im Buch sind QR-Codes drin, die zu Videos führen, wo man halt eben dieses Torwarttraining in dem Altersbereich U9 bis U13 sehen kann, wie man es durchführt. Das hat nicht den Anspruch auf Perfektion, aber es soll halt Anreize schaffen, damit man dieses Torwarttraining sehen kann.
Na, da sagst du jetzt schon ein Triggerwort hier. Du sagst taktisches Verhalten von Torhütern. Also ich kann es ganz einfach machen wie Peter Neururer. Der sagt, der Torwart ist dafür da, die Bälle zu schnappen. Ende aus Mickey Mouse. Aber du achtest auf ein paar Dinge mehr.
Genau, also das Halten des Balles, also das Gegentor zu verhindern, wird immer die allerwichtigste Aufgabe des Torhüters bleiben. Und trotzdem müssen wir uns damit beschäftigen, was sind denn die meisten Aktionen des Torhüters im Spiel. Und die liegen nicht mehr in der Torverteidigung, sondern die liegen viel eher im Offensivspiel und in der Raumverteidigung. Und dann kommt erst die Torverteidigung. Und deswegen müssen wir uns im Gegensatz zu dem Feldspielertraining beim Torwarttraining wesentlich mehr mit den taktischen Einflüssen des Spiels beschäftigen, weil das im Torwartspiel noch zu kurz kommt.
So, und dann sehen wir ja die Torhüter und alle richten sich danach, dass Manuel Neuer der Beste ist und man fragt sich, kann man den jemals ersetzen? Du aus Expertensicht, was zeichnet Manuel Neuer tatsächlich aus? Was kann der, was kein anderer auf dieser Welt kann?
Naja, Manuel Neuer ist sehr individuell und er war der erste Torhüter, der halt alle drei Bereiche des Torwartspiels miteinander verbinden konnte. Also sprich die Torverteidigung, die Raumverteidigung und halt eben das Offensivspiel. Gerade bei der WM 2014 haben wir ja gesehen, wie er gegen Algerien eben, ich glaube, es war das Viertelfinale, vor seinem Tor mehr Aktionen hatte als gefühlt in der Torverteidigung, wo er halt einfach schon sehr, sehr viele Aktionen geklärt hat, bevor sie überhaupt entstehen konnten und eine Torgefahr hervorgebracht haben und dass er halt eben mit seinem Offensivspiel halt auch schon viele Angriffe einleiten konnte. Und das ist das, wo es auch in Zukunft drum gehen wird, einfach um die Perfektion dessen, diese drei Bereiche halt miteinander zu verknüpfen und halt eben dadurch halt einen Einfluss auf das Spiel zu gewinnen, der vielleicht heute noch gar nicht so absehbar ist.
So, die Kinder wollen alle mal sein wie ein Manuel Neuer, das verstehen wir auch und tragen Trikots von ihm. Auch wenn er jetzt schon etwas älter ist, ist er doch eine Art Vorbild für viele Kinder und die können aber noch nicht so gut sein wie Manuel Neuer. Du hast eben gesagt, du hast die Kinder dann ja im Kindesalter, im jugendlichen Alter, wenn sie etwas älter geworden sind. Woran misst du, ob sie genug Talent mit haben? Wie kann man das erkennen, dass jemand nicht nur Motivation hat, sondern auch ein bisschen Können, um ein richtig guter neuer Ersatz zu werden?
Naja, das liegt natürlich zum einen daran, überhaupt an dieser Motivation, diese Position bespielen zu wollen. Weil wir kennen es ja alle, als Torhüter bist du entweder der Held oder der Depp. Aber ganz oft bist du auch einfach derjenige, der am Spiel teilnimmt, weil du gar nicht so viele Aktionen hast, um dich aufzeichnen zu können. Und wenn du halt eben diese positiven oder negativen Aktionen hast und auch diese negativen Aktionen nicht dafür sorgen, dass du aufhörst, diese Position zu bespielen, ist halt schon mal ganz viel gewonnen, dass du halt zum einen Torhüter bist und das halt auch bleibst für die Zukunft. Also
du musst verrückt genug sein, um ins Tor zu gehen. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, wenn ich hier richtig verstehe.
Genau. Du musst halt einfach ganz schnell lernen, mit Fehlern klarzukommen und trotzdem weiterzumachen und daraus eben zu lernen. Und wenn du diese Bereitschaft hast, und du willst halt unbedingt diesen Ball halt halten, auch wenn er mal vielleicht in den Bauch geht oder gegen den Kopf geschossen wird und du bei einer Flanke vielleicht halt auch mal mit dem Gegenspieler zusammenrasselst und das wehtun kann und du vielleicht auch mal unter der Flanke drunter herläufst oder mit dem Ball am Fuß einen Fehlpass spielst. Wenn du da halt bereit bist, diese Risiken einzugehen und dich da halt immer weiter verbessern zu wollen, dann bist du eigentlich prädestiniert dafür, auf dieser Position zu spielen.
So, okay, dann hast du schon mal eine Bereitschaft mitgebracht. So, guckst du dann am Anfang darauf, wie jemand fällt oder ob er überhaupt fällt, wenn er einen Ball fangen möchte?
Nein, das allererste, was mich überhaupt interessiert, ist, ob er diese Bereitschaft hat, diese sich halt abschießen zu lassen, sich halt treffen zu lassen, um halt dieses Gegentor zu verhindern. Und halt auch, dass er den Mut hat, eine Flanke zu attackieren. Also wenn ich einen Torhüter sehe, der die ganze Zeit auf der Linie klebt und Angst hat, herauszukommen, dann wird es schon schwierig, ihm das Gegenteil beizubringen. Viel besser ist es, wenn er halt mutig ist und immer wieder halt zu diesen Aktionen hingeht und halt auch da mal einen Ball unterläuft und einen Ball durch die Finger flutscht. Das kann ich alles trainieren. Das ist die Aufgabe von uns als Torwarttrainern, das halt am Ende des Tages besser zu machen. Genauso, wenn er mit dem Ball am Fuß versucht, Fußball zu spielen und mal einen Fehlpass macht. Das ist alles, finde ich, gerade in dem jungen Bereich gar kein Problem, sondern aus den Erfahrungen können wir lernen. Und dann liegt es an uns als Torwarttrainern, den Jungs halt ja das zu vermitteln, dass sie das halt eben umsetzen können. Und dabei ist halt eben diese Erfahrung, einen Fehler zu machen, immens wichtig, weil aus Fehlern können wir lernen und wir Torwarttrainer dürfen dann einfach nicht hingehen und sagen, das war gut und das war schlecht, sondern wir müssen halt einfach dafür sorgen, dass wir nachhaltigen Lernerfolg bieten, um halt eben einfach damit Lernzuwächse zu generieren.
Du hast davon gesprochen, dass es drei Bereiche des Torwartspiels gibt: die Torverteidigung, die Raumverteidigung und sagen wir, die Spieleröffnung oder das Offensivspiel. Torverteidigung, wissen wir alle, was gemeint ist. Ne? Ballschuss kommt aufs Tor und dann muss man den fangen, am besten festhalten, zumindest wenn man ihn nicht fangen kann, so abwehren, dass er nicht in die Mitte springt, sondern an die Seite. Ich glaube, das können wir sehr gut nachvollziehen. Was genau verstehst du unter Raumverteidigung? Ist es die Flanken runter zu pflücken oder ist das ein bisschen mehr?
Das ist ein bisschen mehr, da gehören natürlich Flanken hinzu, aber halt Flanken aller Art. Also Flanken können hohe Flanken sein, die als Eckball hineingespielt werden, also von Standardsituationen heraus oder halt eben auch von Freistößen oder halt aus dem Spiel heraus. Die können hoch vor das Tor gespielt werden, wo wir die Bälle attackieren können oder halt eben nicht als Torhüter und eine Entscheidung treffen müssen. Oder wo vielleicht halt auch der Außenstürmer sich bis zur Torlinie durchspielt und dann einen Rückpass spielt oder einen Querpass spielt und wir da als Torhüter wieder entscheiden müssen, ist der Ball attackierbar oder müssen wir uns umentscheiden und in die Torverteidigung wechseln. Und das sind alles Aktionen, die wir mit den Händen ausüben können. Dann gibt es aber natürlich halt auch noch die Aktionen, wenn wir zum Beispiel im Spielstil unserer Mannschaft ein hohes Pressing verankert haben. Dann stehen wir als Torhüter oft vor dem eigenen Strafraum, also in einem Bereich, wo wir die Hände gar nicht mehr benutzen können. Und wenn von dort halt der Gegner lange Bälle spielt, haben wir auf einmal einen Bereich von 40, 50, vielleicht sogar manchmal 60 Metern, den wir zu verteidigen haben als Torhütern. Und da müssen wir klar entscheiden können wir den Ball attackieren oder müssen wir den Weg suchen, um schnellstmöglich wieder nach hinten in unser Tor zu kommen. Und gerade da wandle ich natürlich in der Entscheidungsfindung, wenn ich attackiere, oft an der Gefahr, halt auch eine rote Karte kassieren zu können.
So, jetzt verstehe ich, also beide Bereiche geht es um die Verteidigung. Einmal dann, wenn der Gegner dann, je nachdem, oder die eigene Abwehr dann steht, dass man auch die Räume dicht macht. Aber sollte man denn die Spieleröffnung nicht zumindest mal den Feldspielern überlassen? Warum muss der Torwart das machen? Der hat doch genug zu tun, wie du das hier gerade schon schilderst.
Natürlich gehören die Feldspieler immer mit dazu, was ein Zusammenspiel ist. Aber wir wissen ja, dass wir mittlerweile ganz viele taktische Ausrichtungen in einem Spiel beobachten können. Also eine Mannschaft wird nicht in der Lage dazu sein, 90 Minuten Vollgaspressing zu spielen. Also werden die sich halt auch irgendwann wieder zurückziehen. Das bedeutet ja für mich als Torhüter, wenn ich die Bereitschaft und das Können habe, mit beiden Füßen Fußball zu spielen und auf alle Arten von Bällen reagieren zu können, dann hilft mir das natürlich ungemein, A, mich aus diesem Pressing herauszuspielen, sei es durch flache Bälle, Chipbälle oder Flugbälle, oder sei es halt eben, dass ich den Spielaufbau dann halt eben betreiben kann, wenn die Mannschaft sich dann halt, die gegnerische Mannschaft sich dann halt wieder fallen lässt. Und je größer meine Bereitschaft und mein Können in diesem Bereich ist, umso schwieriger wird es für den Gegner, mich auszurechnen bzw. meine Mannschaft ausrechnen zu können. Und es sorgt halt einfach dafür, dass ich als eigene Mannschaft wesentlich mehr Varianten im Spielaufbau bespielen kann.
Das klingt alles sehr, sehr technisch und taktisch. Ich habe zur Vorbereitung auf diesen Podcast auch mit Gary Ehrmann mal telefoniert. Nicht nur selbst ein wichtiger Bundesliga-Torwart beim 1. FC Kaiserslautern, sondern, wie ich finde, auch ein sehr erfolgreicher Torwarttrainer. Zumindest hat er eine lange Liste von Bundesliga-Torhütern ausgebildet, unter anderem auch Roman Weidenfeller, Weltmeister von 2014, ja, als Ersatztorwart, aber immerhin. Und der sagt, es kommt auch auf Dinge an, die über diese rein technische Schulung hinausgeht, dass man zum Beispiel Persönlichkeit hat, auch wenn es dann im Strafraum dann zur Sache geht, dass man es mal rappeln lässt, dass man spürt, man lässt sich ja nichts gefallen in seinem Revier. Ja? Siehst du das genauso?
Ja, also definitiv. Es gehört natürlich nicht nur das taktische und das technische Können dazu, was du als Torwart haben musst, sondern deine ganze Persönlichkeit gehört am Ende des Tages dazu. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, dass du mit Fehlern umgehen können musst. Ja, und da musst du halt schon sehr, sehr klar sein, weil ein Fehler von dir als Torwart kann halt immer dazu führen, dass du als Mannschaft verlierst. Ja, und dessen muss man sich bewusst sein. Aber halt eben auch den Einfluss, den du als Torhüter auf deine Mannschaft haben kannst. Wir kennen ja auch noch alle Oliver Kahn, der ja immer ein sehr impulsiver und lautstarker Torwart gewesen ist. Und diese Lautstärke und Impulsivität, die kann halt auch im Spiel sehr, sehr gut sein. Du musst aber als Torhüter schon ein bisschen aufpassen, ob du das jetzt immer betreibst oder halt, ob du das in gewissen Situationen betreibst. Deswegen musst du natürlich von der Persönlichkeit als Torhüter sehr klar sein. Und ich persönlich finde, dass Torhüter, egal in welchem Alter sie im Tor spielen, halt oft auch schon kleine Führungspersönlichkeiten sind, ja, weil sie halt eben dieses Fehlermanagement betreiben müssen und halt aus diesen Fehlern lernen müssen, aber auch bereit sein müssen, neue Fehler zu machen, weil wenn du das nicht bist, dann wirst du eh scheitern. Also du brauchst halt diese Persönlichkeit, diesen Fokus auf das Spiel, den Fokus darauf, dir klar sein zu müssen, dass du Fehler machst, um dich halt eben weiterentwickeln zu können.
Ich habe den Eindruck, dass es zwei Arten von Torwartschulen gibt. Die einen, die sagen wir, sehr modern daherkommen, also mit drei Bereichen bis hin zur Spieleröffnung. Und sagen wir mal, den eher klassischen Bereich, die sagen, Torhüter sind Schnapper. Da arbeiten wir an der Fangsicherheit und nicht unbedingt daran, dass er mit zum Spielaufbau gehört. Zu welcher Kategorie, ich ahne es, zählst du dich?
Naja, also es mag sehr danach klingen, dass ich schon zu der moderneren Kategorie gehöre, aber ich finde, das schließt das andere nicht aus. Ja, du musst natürlich halt auch, wenn du so trainierst, wie ich mir das zum Beispiel vorstelle, dass du halt alle drei Bereiche miteinander verknüpfst, musst du trotzdem die Fähigkeit haben, einen Ball festmachen zu können. Weil am Ende des Tages sorgt ja jeder gehaltene Ball dafür, dass du als Torhüter in die Rolle des Reaktionisten, in die Rolle des Aktionisten kommst, dass du danach bestimmen kannst, wie das Spiel weitergeführt wird. Also spiele ich den Ball zu meinem Innenverteidiger, weil der Gegner sich wieder zurückzieht, lege ich den Ball auf den Boden, weil der Gegner sich zurückzieht oder weil der Gegner relativ weit vorne steht, spiele ich einen langen Ball über die komplette Kette des Gegners und sorge dafür, dass ich direkt den nächsten Angriff mit einleiten kann und für Torgefahr sorge oder sogar dafür, dass ich ein Tor erzielen kann. Deswegen finde ich, schließt die moderne Art des Trainings, die altmodische Art des Trainings ja gar nicht aus. Denn ich brauche ja trotzdem eine gewisse Fangsicherheit und halt auch eine gewisse Robustheit, um halt eben in diesem Spiel klarkommen zu können, um mich durchsetzen zu können. Ich meine als Beispiel, wir sehen es gerade, was bei Eckbällen los ist in der Bundesliga, was da geblockt wird an Torhütern und überhaupt nicht mehr abgepfiffen wird. Das ist ja schon immens und das sind neue Einflüsse, auf die wir Torwarttrainer, unsere Torhüter dann halt auch wieder vorbereiten müssen.
Nun ist es im Fußball so, dass ich nach drei Jahrzehnten in diesem Geschäft behaupten möchte, keine Position hat sich so verändert wie die des Torwarts. Würdest du das auch so sagen?
Das würde ich auch so sagen, weil ich finde, dass man da halt auch mal zurückblicken muss, was ist denn überhaupt auf dieser Position in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert. Und wenn ich mich zurückentsinne an die Weltmeisterschaft, zum Beispiel 1954, wo Deutschland zum ersten Mal Weltmeister geworden ist.
Das hast du ja nicht live gesehen, jetzt erzähl das nicht bitte. Ne?
Das möchte ich gar nicht erzählen, aber ich weiß, dass es damals kein Torwarttraining gegeben hat. Ja? Mhm. Und wenn wir uns dann angucken, wenn es die ersten Torwarttrainer gab, das werden sehr wahrscheinlich Sepp Maier beim FC Bayern München gewesen sein und Rolf Herings, der sich beim ersten FC Köln mit den Torhütern beschäftigt hat. Und dann erst so Mitte der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre sind dann halt wirklich Torhüter zu Torwarttrainern geworden und haben sich mit dieser Position beschäftigt. Und dann hatten wir auch noch den Influss Anfang der 90er Jahre, dass auf einmal die Rückpassregel eingeführt worden ist. Und da muss man dann halt, finde ich, einfach ganz klar sagen, dass diese Art, Torhüter zu trainieren, ja schon noch gar nicht so lange gegeben ist und dass noch viele aus der ersten Generation von Torwarttrainern halt auch noch am Arbeiten sind, aber dass halt neue Generationen dazukommen. Und ich finde, da müssen wir dann halt auch wieder hinkommen in Deutschland, dass wir neue Einflüsse halt auch wesentlich mehr zulassen, damit wir halt einfach auch wieder diese immense Stärke, die wir auf dieser Torwartposition hatten, dass wir die halt auch wieder dazu gewinnen können, damit wir halt nach Manuel Neuer halt auch wieder einen neuen Weltklasse-Torhüter haben. Talente haben wir ohne Ende, außer Frage. Aber wir müssen sie halt wieder dazu führen, dass sie nachweisen können, dass sie diese Weltklasse auch bespielen können.
Auf die Talente werden wir noch zu sprechen kommen. Mich würde noch interessieren, die Cheftrainer haben das Torwarttraining ganz früher selbst gestaltet, indem sie dann ein paar Bälle aufs Tor gehauen haben und der Kerl da im Tor sollte die halt fangen und hat am besten einen guten Eindruck hinterlassen. Dann kamen die Torwarttrainer, du hast es erwähnt, ins Spiel, haben diese Aufgabe übernommen. Und inzwischen ist das ja schon fast eine Gruppe in der Gruppe, ein eigener Staff, der sich um die Torhüter kümmert. Und ein bisschen separat sogar vom Cheftrainer weg, der dann gesagt kriegt, wieder welcher Torwart gerade am besten drauf ist, nach Beurteilung der Torwarttrainer. Wie ist die Akzeptanz bei Cheftrainern? was das Torwarttraining betrifft und die besondere Bedeutung des Torwarts. Du hast ja auch mit einem sehr bekannten Cheftrainer darüber gesprochen.
Genau, also im Buch ist ein Interview mit Jürgen Klopp mit dabei, wo es gerade halt auch darum geht, welchen Einfluss denn der Cheftrainer auf den Torhüter überhaupt hat. Und da ist Jürgen Klopp halt sehr klar, indem er halt sagt, dass er von der reinen Torwartposition und dem Training der Torhüter halt keine Ahnung hat und das halt immer an die Leute abgegeben hat, die halt Ahnung davon hatten. Und die hat er dann halt auch in Ruhe arbeiten lassen, weil er gesagt hat, dass diese Leute halt die Experten sind und dafür gesorgt haben, dass sie halt erfolgreich gewesen sind und dann halt eben auch Titel gewinnen konnten. Das Einzige, wo er dann halt ein bisschen eingeschränkt hat, war, dass er gesagt hat, wenn sie halt zum Beispiel das hohe Anlaufen trainiert haben, dann wollte er den Torhüter immer mit dabei haben im Training, weil er dann halt eben gesagt hat, die Torhüter haben dann halt so viel Raum und Fläche zu verteidigen. Und dann möchte er schon, dass er weiß, wie sich die Innenverteidiger verhalten und wie er sich als Torhüter, also wie der Torhüter sich dann eben verhalten muss, um diesen Raum halt dann eben verteidigen zu können. Und wenn er halt diese Diskussion oder Besprechungen mit Torwarttrainern hatte, dann ging es sich in erster Linie darum, naja, wie lange kann das Torwarttraining heute stattfinden? Also wann müssen die Torhüter zum Mannschaftstraining gehen? Und der andere Punkt war dann halt eben, dass er sich zusammengesetzt hat und hat erklären lassen, warum Torhüter einen Ball halt halten konnte oder halt eben nicht halten konnte. Und das war schon sehr interessant, das verfolgen zu können und ist halt auch ein Punkt, der in das heutige Spiel, finde ich, mit reinbekommt. Du musst schon ein sehr, sehr hohes Wissen haben als Cheftrainer von der Torwartposition, um dich halt auch eben damit beschäftigen zu können. Und das ist vielleicht auch ein Anreiz, wo wir darüber nachdenken müssen, ob wir dieses Wissen der Cheftrainer, was die Torwartposition angeht, nicht noch weiter erhöhen müssten.
Wenn du jetzt sagst, dass selbst Jürgen Klopp meint, er hätte nicht wirklich Ahnung vom Torwartspiel oder zumindest würde er das den Fachleuten überlassen, dann wird es dir ja grauen, wenn du dann manchmal die Kommentare von uns Journalisten zur Torwartleistung dann liest, ja? Also hast du auch hast du den Eindruck, dass die Journalisten zu wenig Ahnung vom Torwartspiel haben?
Naja, ich würde mir schon manchmal wünschen, dass diese komplexe Position des Torhüters schon ein bisschen objektiver betrachtet wird.
Und, naja, es geht ja halt darum, hat er gehalten oder nicht gehalten, hätte er halten können oder nicht. Ne? Ist ja schwarz oder weiß beim Torwart.
Das ist korrekt, aber es geht sich ja auch das um was er hätte machen können und wie hätte er es machen können. Ja, ist es ein einfacher Fehler, der da zu dem Gegentor geführt hat, oder ist es vielleicht sogar ein sehr schwieriger Fehler, der zu diesem Tor führte? Und wenn wir dann halt eben eine gewisse Gerechtigkeit in die Bewertung mit reinbekommen wollen, dann finde ich, sind wir Torwarttrainer und die wir mit dieser Torwartposition halt eben zu tun haben, halt auch ein bisschen in der Bringschuld, diese Position ein bisschen besser und ein bisschen mehr erklären zu müssen und erklären zu können, damit halt diese Komplexität der Position halt einfach wesentlich bewusster wird und die Bewertung dadurch halt eventuell auch ein bisschen ausgewogener wird.
Genau. Jetzt regen wir uns ja alle furchtbar darüber auf, oder sagen wir mal so, wir diskutieren sehr heftig darüber, ob Bundestrainer Nagelsmann Manuel Neuer zurückholen sollte oder nicht. Er vertraut aktuell Oliver Baumann, auch weil Marc-André Ter Stegen verletzt ist und nicht rechtzeitig fit werden kann. Er hat da viel Pech gehabt in der Zeit, als eigentlich seine große Chance kommen sollte. Oliver Baumann ist jetzt aktuell die Nummer 1 im deutschen Tor. Haben wir keinen besseren?
Naja, die Frage ist halt einfach, finde ich halt auch, wie möchte Julian Nagelsmann halt Fußball spielen? Ja, welche Stärken braucht er dort hinten im Tor? Braucht er jemanden, der seine Stärken in der Torverteidigung hat? Braucht er jemanden, der sehr gut Fußball spielen kann? Was braucht er? Und da wird Julian Nagelsmann bestimmt am besten wissen durch die Trainingseindrücke, die er auch hat und seinen Torwarttrainer-Staff, den er hat, welchen Torhüter er dort halt am besten einsetzen kann. Und das ist halt etwas, was dann, finde ich, immer im inneren Circle einer Mannschaft besprochen werden muss, weil es dort halt Einflüsse gibt, die wir von außen oft gar nicht mitbekommen.
Ach, da Quatsch. Wir Journalisten gucken immer von außen drauf. Eine andere Wahl haben wir ja gar nicht. Natürlich bewerten wir das von außen. Ist Baumann der beste Torhüter? den wir haben.
Baumann ist mit Sicherheit einer der Torhüter, die das Potenzial haben, diese Weltmeisterschaft zu spielen. Nübel hat das Potenzial wahrscheinlich auch. Interessant würde es werden, wenn man Urbich jetzt öfters noch mit dazu nimmt, weil der halt noch nicht diese Möglichkeit hatte, über einen längeren Zeitraum nachweisen zu können, dass er diese Qualitäten hat auf höchstem Niveau, um halt eben dieses Spiel halt dann spielen zu können. Und ja, das sind halt alles Themen, die sehr schwierig sind zu entscheiden. Und ich möchte ungern in dieser Situation sein, um das halt entscheiden zu müssen. Aber die Ursache dessen ist halt auch dem gegeben, dass wir vielleicht vorher uns mehr wieder darauf hätten fokussieren müssen, halt auch die Torhüter dorthin zu bringen, dass sie diese Weltklasse über längeren Zeitraum hin abrufen könnten.
Haben wir was verpasst, weil wir jahrelang den Manuel Neuer hatten?
Ich glaube, dass wir natürlich, wenn man so erfolgreich ist, kann das natürlich am Ende des Tages immer dafür sorgen, dass man sich darauf ausruht, weil man sich ja denkt, wir haben dort jemanden, der diese Qualitäten bespielen kann. Und gerade wenn man erfolgreich ist, macht man ja oft die größten Fehler. Und dessen müssen wir uns bewusst werden und da halt schauen, wie wir halt Dinge halt wieder verändern können und wie wir dafür sorgen können, dass halt diese Torwartposition wesentlich mehr wieder in den Fokus rückt. Und wir halt einfach diese Kinder und Jugendlichen darin bestärken, dass sie halt Torhüter werden wollen und das halt auch auf allerhöchstem Niveau, weil es halt einfach schon sehr hohen Einfluss darauf hat, wie wir denn Fußball spielen, ob wir halt eben erfolgreich sind oder eben nicht.
Was zeichnet Baumann aus?
Baumann ist, finde ich, ein grundsolider Torhüter, der gerade durch die Arbeit auch mit Michael Rechner über viele Jahre sein Torwartspiel schon verbessert und verfeinert hat, der schon recht gut ist in der Torverteidigung, nicht gerade unaktiv ist in der Raumverteidigung. Wo er natürlich noch dran feilen kann, ist das Offensivspiel und seinen Einfluss darauf halt, wie wir den Spielaufbau betreiben können. Und wie erfolgreich wir darauf sein können. Aber ich glaube, dass wir auch gerade wie das hinbekommen müssen, im Mitspiel mit dem Torhüter dafür zu sorgen, dass wir nicht so viele Gegentore bekommen. Weil gerade beim letzten Länderspiel, was wir zum Beispiel gegen die Schweiz hatten, konnten wir sehen, dass wir nach vorne hin tolle Aktionen hatten und tolle Tore geschossen haben, dass wir halt aber auch relativ viele Gegentore bekommen haben. Und das, finde ich, ist ein Punkt, den wir halt auch bei den Jüngsten schon wieder lernen müssen, dass das Verteidigen des eigenen Tores halt immens wichtig ist und dass immer ein Zusammenspiel ist von Torwart und Feldspielern. Und diese Verbindung müssen wir halt schon bei den Kleinsten und Jüngsten legen.
Müsste Nagelsmann nicht noch mutiger sein und sagen, komm, ich nehme den Jüngsten, weil den mit der größten Zukunft von meinen Torhütern und lasse Jonas Urbich dann von Anfang an spielen. Jetzt wird man sagen, aber Baumann hat doch Erfahrung. Ja, die Statistik sagt aber, dass Jonas Urbich jetzt schon mehr Champions-League-Spiele hat als Oliver Baumann. Das überrascht dich doch auch jetzt.
Das überrascht mich tatsächlich. Das war mir so gar nicht
bewusst. Urbich hat 7 Spiele und Baumann hat 6 und Nübel hat, um das der Vollständigkeit aber auch zu sagen, hat 11 Champions-League-Spiele. Ja? Also mit anderen Worten, Neuer hat mehr als alle 3 zusammen und zwar das Vielfache. Aber wenn es jetzt eine Erfahrung geht, große Clubs, großer Druck, viel Medienaufmerksamkeit, hat der Obig aber in Windeseile, seitdem er als zweiter Mann vom 1. FC Köln zum FC Bayern gegangen ist, ganz schön aufgeholt.
Das hat er definitiv und er hat ja auch ein ungemein großes Talent und das hat er auch schon in seinen Stationen nachgewiesen. Ja, also ich finde, er ist ja schon als sehr, sehr junger Torhüter in die zweite Liga erst zu Jan Regensburg gewechselt und dann zu Greuther Fürth. Und gerade bei Greuther Fürth konnte er sich durch und mit der Hilfe von Nico Hildebrand extremst weiterentwickeln. Und die Überlegung, finde ich, die kann man schon halt machen. Ob man ihn spielen lässt. Auf der anderen Seite muss man natürlich halt aber auch sagen, ist der Druck, den wir haben, erfolgreich zu sein bei einer Weltmeisterschaft, nicht gerade gering. Und es kann natürlich auch ein riesengroßes Echo geben, wenn diese Entscheidung halt dann eben nicht funktionieren sollte, wenn man sie denn dann halt eben trifft. Und diese Einflüsse, ja, die muss man natürlich halt dann eben auch bedenken, ja. Und was passiert in dem Ganzen drumherum, wenn man diese Entscheidung treffen sollte, er spielt jetzt, wird es natürlich halt auch ein riesengroßes Medienecho geben und ist das vielleicht halt auch wieder ein Thema, was zu viel davon ablenkt, um dann halt eben erfolgreich zu sein. Also nochmal, ich finde, dass, ja, dass diese Entscheidung nicht einfach ist, dass die Torhüter gut sind. Sie haben nicht die absolute Weltklasse, sie sind gut. Aber ja, ich möchte die Entscheidung nicht treffen wollen. Aber ich gebe dir in einer Sache recht. Aber das finde ich ist dann auch wieder eher ein Vereinsthema, dass man halt immer gucken sollte, dass man junge Spieler halt eben ans Spielen bekommt, weil sie halt eben nur durch das Spielen die Erfahrungen machen können, um halt eben dann auf die nächste Qualitätsstufe kommen zu können.
Haben wir ausreichend Torwarttalente? Du hast jetzt alles im Blick.
Also Talente haben wir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele. Ja, weil wir immer noch viele Kinder haben, die diese Position total gerne bespielen wollen. Wir hatten mal eine Zeit lang das Problem durch die kleinen Spielformen, die wir eingeführt haben im Fußball, die ich total toll finde, aber wo wir mal kurz vergessen haben, dass wir dann Torwart ins Tor stellen müssen, dass halt eben dieses Lernen, dieses Tor zu verteidigen ja etwas ist, was nicht nur Spieler, Torhüter lernen müssen, sondern Spieler ja eben auch lernen müssen. Und dieses Verteidigen wollen und verteidigen können, dadurch entwickle ich ja halt auch immer eine gewisse Mentalität bei Spielern. Und das finde ich, das kann ich nicht früh genug schulen. Und da muss ich mir halt eben dann halt, ja, das zu nutzen machen, was ich denn dann halt eben habe. Also diese kleinen Spielformen, die sind total toll, weil sie halt ganz viele Aktionen hervorrufen für die Torhüter. Sei es in der Torverteidigung, sei es in der Raumverteidigung. Natürlich keine hohen Flanken in dem Sinne, aber viele Rückpässe und Querpässe. Und halt aber auch, dass die Torhüter sehr, sehr viel mit dem Ball am Fuß halt einfach machen müssten im Offensivspiel. Und das in eine Verbindung zu setzen, halt das mit den Feldspielern, dass man dann nachher dieses Tor gemeinsam verteidigt und auch in der Offensivaktion gemeinsam agiert, das finde ich ist immens wichtig. Und wenn wir das transportieren können, von den ganz Kleinen hoch zu den ganz Großen, dass wir hingehen und die drei Bereiche des Torwartspiels damit verknüpfen und dann halt weiterführen, bis sie halt oben im Profibereich ankommen können, dann glaube ich, können wir schon wieder immens dazu gewinnen, um halt einfach wieder ja, Weltspitze auf dieser Position werden zu können. Aber dazu gehört halt immer viel, viel Mut, viel Fantasie, weil wir natürlich immer über etwas reden, was in der Zukunft liegt, ja, und wir die Jungs dahin entwickeln müssen. Es kann uns natürlich halt auch passieren, dass wir einen haben, der kommt da jetzt mit 8, 9, 10, 11 Jahren an, hat total Bock auf die Position, ist total toll, aber der hat einfach nicht die physischen Voraussetzungen, die Position halt auf höchstem Niveau bespielen zu können, weil der halt nie über 1,75 groß wird. Also diese Physis ist halt auch ein riesengroßes Thema, die dort mit reinspielt. Und dann ist es halt eben die Frage, ob wir dann auf höchstem Niveau in den Nachwuchsleistungszentren uns nicht schon gewissen Fokus darauf bringen müssen, hat er die physischen Voraussetzungen, später mal die Position bespielen zu können, um dann halt unseren Input, den wir haben, in die jeweiligen Torhüter dann halt hineinzugeben und vermitteln zu können, damit sie dann halt eben diese Chance haben, oben anzukommen.
Auf Weltklasse-Niveau haben wir noch Manuel Neuer, noch Marc-André Ter Stegen, jetzt leider verletzt. Dahinter eine Nationaltorwart Oliver Baumann und dann eine Stellvertreterriege mit Alexander Nübel, Jonas Obig, Dahmen fällt mir ein, Adubolo fällt mir ein. Wer kommt dann noch? Wo ist der neue Manuel Neuer? Gibt's den oder sollten alle dein Buch lesen, um der neue Manuel Neuer zu werden, weil eine große Lücke sich im deutschen Fußball auftut?
Also ich finde, du hast natürlich neben Urbik auch noch Dennis Simon, der hier in Paderborn spielt und vom VfB Stuttgart ausgeliehen ist. Du hast Mio Backhaus, der beim SV Werder Bremen spielt. Du hast Timo Schlieg, der noch sehr jung ist und bei Greuther Fürth spielt, aber halt auch schon großes Verletzungspech gerade diese Saison hatte. Also da hast du schon Jungs, die halt Potenzial haben, irgendwann mal später dort oben reinzukommen. Aber das ist halt eben ganz, ganz wichtig, dass diese Jungs halt eben am Spielen bleiben und weiterhin spielen können und dass sie halt sukzessive die nächsten Schritte machen, um halt eben dann Bundesliga oder halt eben Euroleague, Champions League spielen zu können, um dann halt eben nachweisen zu können, dass sie diese Qualitäten haben. Und dazu, ja, wäre es toll, wenn dieses Buch halt schon ein bisschen dabei helfen könnte. Ich habe nicht den Anspruch damit, dass man das genau so machen muss und soll, sondern es soll halt einfach einen Anreiz geben, sich halt auch nochmal mit anderen Bereichen im Torwartspiel zu beschäftigen und vielleicht auch damit, dass man gerade diesen taktischen Input, was halt eben Positionierung und Entscheidung angeht, mit reinnimmt. Weil ich immer finde, bevor ich eine Technik anwende, muss ich wissen, wo stehe ich? Stehe ich in der richtigen Position oder in der falschen Position? Und wie muss ich entscheiden? Zum Beispiel bei einer Flanke, wenn da viel Gegnerdruck ist, kann ich den Ball überhaupt fangen oder muss ich den fausten, weil ich jederzeit einen Impuls an die Hand bekommen kann und den Ball dann fallen lassen werde? Dann muss ich fausten. Ja, also, und dann kommt erst im Nachgang die Technik. Und ich erinnere mich immer sehr gerne an ein Spiel von Manuel Neuer, als er noch auf Schalke spielte gegen den FC Porto. Ich glaube, es war damals das Champions League Viertelfinale, wenn mich nicht alles täuschte. Und da gab es eine Hereingabe von seiner rechten Seite und dann spielten Spieler von Porto den Ball auf das Tor. Ich meine, mit dem Kopf, ich bin mir nicht ganz sicher, und er hält diesen Ball mit dem Fuß. Ja, und das ist natürlich von der Technik her nicht gerade richtig. Aber diesen Ball zu halten und dann halt auch noch mit dem Fuß, ja, das musst du halt erstmal hinbekommen. Ich glaube, der Spieler denkt heute noch darüber nach, warum der Ball nicht im Tor gewesen ist. Und das ist aber halt auch wieder eine Individualität, die du dir bewahren musst, weil es am Ende des Tages nicht darum geht, wie sieht das am schönsten aus, diesen Ball zu halten, sondern es geht sich am Ende darum, dass du diesen Ball hältst. Ja, oder auch nachher später im Elfmeterschießen. Da holt er einen Ball raus mit dem Übergreifen, wo du denkst, der schlägt oben im Winkel ein. Nee, Pustekuchen. Ja, der ist irgendwo, glaube ich, an der Eckfahne wieder runtergekommen, weil der mit seiner Pranke so viel Fläche hinter dem Ball bekommen hat, dass er diesen Ball gehalten hat. Und ja, deswegen geht es sich halt einfach um so viel mehr als nur um Technik. Und dessen muss man sich halt einfach bewusst werden.
Du siehst, an dieser Stelle merkt man sofort, du bist eben Torwart und nicht Torjäger. Ich habe dir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, damit du Werbung für dein Buch machen kannst, was du nur beiläufig erwähnt. Torwarttraining für Kinder, so ist der Titel korrekt.
Genau,
Und
sehr
von
korrekt.
Sebastian Wagner, jetzt im Buchhandel erhältlich, kann ich jedem nur empfehlen. Sebastian, vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in das spannende Feld Torwartspiel und welche Aspekte man alle beachten muss. Und an alle Väter, die jetzt hier zuhören und Kinder haben, die gerne im Tor stehen, kauft euch dieses Buch. Diese Empfehlung darf ich geben, lohnt sich, um besser zu werden. Ob es für ganz oben reicht, das ist nochmal die zweite Frage. Aber man kann ja eine wunderbare Karriere hinlegen in der Bezirksliga, wie ich gezeigt habe. Da bin ich heute noch stolz drauf. Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für unser Gespräch.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.